Sie hören SBS German.
Australien hat gerade einmal etwas über 27 Millionen Einwohner und trotzdem zählt das Land seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Sportnationen der Welt. Ob Leichtathletik, Schwimmen oder Skateboarding, australische Athletinnen und Athleten, die holen Medaillen, als wäre das ganz selbstverständlich. Wie das gelingt, darüber spreche ich jetzt mit unserer Kollegin Barbara Barkhausen, die sich intensiv mit dem Erfolgsgeheimnis des australischen Sports beschäftigt hat. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
Hallo Benjamin.
Barbara, wenn man auf die jüngsten Erfolge so blickt, könnte man meinen, Australien sei eine Art Sportfabrik. Was hat dich an diesen Geschichten besonders beeindruckt?
Nun, ich muss dir sagen, diese Bandbreite, ja. Im Oktober 2024, wenn du da so ein bisschen recherchierst, da ist der Phil Gore mal ebenso 764 Kilometer in nur 5 Tagen gelaufen, ja. Mhm. Bis niemand mehr mithalten konnte. Dann gibt es ja unseren Gaut, der die 200 Meter in 20,04 Sekunden schon, glaube ich, als 16-Jähriger gesprintet ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Damit einen 56 Jahre alten australischen Rekord eben mal so gebrochen hat. Gleichzeitig auch Usain Bolts unter 18 Bestmarke.
Wahnsinn.
Dann bei den Olympischen Spielen in Paris, da gewann die 14-jährige Arisa True Gold im Park Skateboarding als jüngste Olympiasiegerin Australiens. Also das sind ja nun ganz unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Altersstufen und alles irgendwie auf Weltklasseniveau.
Ja,
und das alles Australier. Und das hat mich irgendwie schon total beeindruckt, als ich da angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren.
Ja, stimmt. Und es ist auch wirklich Wahnsinn, was diese Nation wirklich so leistet über die Jahre. Und es wirft natürlich eine zentrale Frage auf. Wie schafft es ein Land mit weniger Einwohnern als Polen oder Kanada, jetzt nahezu in jeder Sportart Weltklasse-Athleten hervorzubringen?
Mhm.
Ja. Also deswegen, da ist es ja wahrscheinlich keine Frage des Zufalls, sondern eher ein Ergebnis des Systems. Was sagen denn da die Zahlen, Barbara?
Nun, Australien ist seit Jahrzehnten eben konstant erfolgreich. Ne?
Ja.
Und das haben auch einige Sportwissenschaftler untersucht. Ich habe da einen Aufsatz oder eine Analyse gefunden von Vaughan Cruikshank, Brandon Hindman und Tom Hartley.
Mhm.
Die haben das untersucht und dass Australien ja bei jeder Olympiade seit 1992 einen Platz unter den Top 10 auf dieser Medaillentabelle erreicht hat. Ne? Und das, obwohl es ja mehr als 50 Länder mit größerer Bevölkerung gibt. Und ja, wenn man jetzt eben nach Paris schaut, zu den letzten Spielen 2024, da hat ja Australien 18 Goldmedaillen geholt, so viele wie noch nie zuvor.
Eine unglaubliche Leistung, außer im Breakdance, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, okay. Darüber müssen wir vielleicht nicht sprechen.
Nein. Nicht alte Wunden aufreißen. Sport ist aber in Australien wirklich mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern wirklich schon eine Art Religion, könnte man sagen.
Ja, das kann man sagen. Sport ist hier definitiv eine Art Säule der nationalen Identität, würde ich es mal formulieren. Mhm. Ja, und das hat natürlich historische Gründe. Die Wurzeln reichen zurück ins 19. Jahrhundert, als britische Siedler hier Sportarten wie Cricket, Rugby und Pferderennen mitgebracht haben. Und daraus wiederum haben aber die Kolonisten dann sehr schnell eigene Formen entwickelt.
Ja, natürlich. Bestes Beispiel ist da Australian Rules Football.
Ganz genau. Ja. Und dieser Sport, der entstand ja in Melbourne, ist so eine Mischung aus Rugby, Gaelic Football und diesem indigenen Spiel Maan Grook. Und der ist weitläufig, körperlich, dynamisch. Der wurde so was wie ein Spiegel des Landes selbst. Und insgesamt wurde Sport auch zu einem Mittel, kann man glaube ich sagen, um sich vom britischen Mutterland zu emanzipieren.
Ja, finde ich einen spannenden Gedanken. Und daher auch dieser berühmte Gedanke, das alte Land zu schlagen. Das ist ja sehr, sehr wichtig und haben wir auch gerade jetzt ja bei dem Cricket, bei den Ashes erlebt.
Auf alle Fälle, ja. Ich meine, Siege über England oder Großbritannien waren ja nie nur sportliche Erfolge, sondern sie galten ja immer als Akte kultureller Selbstbehauptung, kann man sagen. Ne? Und dieser Gedanke prägt eben den australischen Sport bis heute. Und Sport ist hier ja auch irgendwo so ein Bindemittel für eine Gesellschaft, ja, die ja über einen riesigen Kontinent verteilt lebt. Und eben nur 27 oder ja, dieses Jahr, glaube ich, schaffen wir die 28 Millionen Menschen, aber immer noch eine sehr kleine Gruppe an Menschen im Vergleich zu anderen Ländern. Ne?
Definitiv. Trotzdem lief ja nicht immer alles glatt. Es gab ja auch einen entscheidenden Wendepunkt, muss man sagen.
Absolut. Ja. Der kam 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal. Damals hat Australien nur eine Silbermedaille gewonnen, kein einziges Gold. Und das wurde damals als so eine nationale Blamage empfunden, dass es eben zu einem radikalen Umdenken geführt hat.
Und damals gründete sich dann auch das Australian Institute of Sport?
Ja, das,
aus dieser Blamage?
Ja, genau, das kann man sagen. Es hat sich daraus entwickelt. 1981 wurde dann das Australian Institute of Sport, kurz AIS, gegründet. Und in Canberra entstand dann ein Campus, der eher an ein Forschungslabor erinnert als an eine klassische Sportstätte. Denn dort verschmelzen wirklich Trainingspraxis, Medizin und Technologie zu so einem hochpräzisen System. Also ich habe das vor einigen Wochen besucht, dieses Institut, und war vollkommen fasziniert, muss ich sagen.
Auch heute noch. Ich meine, es gibt ja Leistungszentrum in aller Welt. Aber erzähl mal, wie muss man sich das konkret vorstellen, dieses Zentrum?
Nun, das ist wirklich, also unglaublich, muss ich sagen. Es ist ein riesiges Gelände. Es gibt da Biomechaniker, die analysieren jede Bewegung, jede Kurve, jede Muskelkontraktion von den Athleten und Athletinnen. Wir waren in einem Swimmingpool, da sind wir in so einen Tunnel runtergegangen. Da waren Unterwasserkameras, womit man dann die Schwimmerinnen und Schwimmer verfolgen kann, um genau zu sehen, wie sich das Wasser an Händen und Füßen verhält.
Wow.
Jede Bewegung wird dann da analysiert. Für Paris zum Beispiel, hat man uns erzählt, wurden sogar Messgeräte im Olympischen Dorf installiert, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Also jedes Detail zählt.
Ja? Unglaublich. Es geht also wirklich um Hundertstel und Tausendstel und Millimeter, wie man
ganz
so oft sagt.
Genau, ja. Also wir waren dann auch in der eigenen Werkstatt vom AIS. Da arbeiten 9 Ingenieure wirklich an 9 Geräten und Gerätschaften. Wir haben da den Andy Richardson getroffen. Der hat uns zum Beispiel von einem Projekt für die Triathletin Lauren Parker erzählt. Ja, die fährt auf so einem Liegerad und braucht dafür eine sichere, extrem leichte und gleichzeitig steife Ablage für ihre Füße beispielsweise.
Ja.
Es wird dann alles da extra produziert für die
alles
Athleten.
Maßgeschneidert dann?
Ja, genau. Es wird also erst am Computer modelliert. Dann wird ein Prototyp mit dem 3D-Drucker gefertigt, alles millimetergenau. Und der Richardson sagt dann eben, der 3D-Druck inzwischen, der spart ihnen enorm viel Zeit und Geld. Aber wirklich, dass es da so eine Werkstatt gibt mit eigenen Ingenieuren, das ist weltweit wirklich nahezu einzigartig. Und das verschafft Australien eben auch einen Vorsprung, den andere Nationen kaum aufholen können.
Ja, und das kostet alles natürlich auch sehr, sehr viel Geld, oder?
Kostet viel Geld, ja. Also die Australian Sports Commission, die investierte für Paris wohl 398 Millionen australische Dollar in den Hochleistungssport.
Oh.
Und seit den Spielen in Tokio flossen wohl auch insgesamt 47 Millionen Dollar direkt an Athletinnen und Athleten.
Was ja auch wichtig ist, von irgendwas müssen die ja auch leben, gerade wenn die das wirklich als ihr Augenmerk oder Hauptfokus im Leben dann haben und da wirklich alles rein investieren. Unglaublich. Was bedeutet das denn für Sportlerinnen und Sportler?
Genau, es bedeutet natürlich, dass die hauptberuflich trainieren können und nicht noch nebenbei ein oder zwei andere Jobs machen müssen.
Mhm.
Ja. Und es ist natürlich ein entscheidender Vorteil, ja. Denn in vielen anderen Ländern ist das halt nur den absoluten Stars wird das ermöglicht, ne? Und in Australien wird diese Professionalität eben deutlich breiter gefördert.
Ja, ne? Aber das geht ja nicht nur mit öffentlichen Mitteln, sondern auch private Geldgeber spielen eine Rolle, oder?
Das ist richtig. Es gibt da private Geldgeber, allen voran natürlich die Bergbaumagnatin hier Gina Rinehart. Die unterstützt ganze Teams, also etwa beim Schwimmen, beim Rudern oder beim Beachvolleyball. Und auch so, es wurde zum Beispiel ein europäisches Trainingszentrum gebaut. Ne? Das AIS hat auch so ein Zentrum in Italien ausgebaut. Das bietet australischen Athleten dann zu Hause, fern von zu Hause, wenn die in Europa antreten oder wenn die da in den Winter- oder Sommermonaten trainieren. Also ist schon sehr beeindruckend.
Ja, Wahnsinn, was für ein Stellenwert Sport hat, wie du sagtest. Ne? Wirklich für die nationale Identität hier der Australierinnen und Australier unfassbar wichtig. Inzwischen geht es ja aber nicht mehr nur um Medaillen und jeden Preis.
Das stimmt und das hat mich auch beeindruckt. Ne? Also mit Blick jetzt natürlich auf die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane hat man ein Programm Win Well 2032 ins Leben gerufen. Alle großen Sportorganisationen verpflichten sich jetzt darin, das mentale, emotionale, kulturelle und auch physische Wohlbefinden der Athletinnen und Athleten zu fördern. Also es geht nicht jetzt um Medaillen um jeden Preis, sondern eben auch darum, dass man sich wirklich um die Sportler und Sportlerinnen kümmert.
Das klingt erstmal richtig toll. Ich vermute dahinter aber auch einen ganz klar rationalen und logischen Gedanken.
Auf alle Fälle. Und da kommen wir wieder dahin zurück, dass wir natürlich nicht so viele Menschen sind hier in Australien. Mhm. Und ich meine, wie viele Spitzensportler oder wie viele Talente gibt es bei 27, 28 Millionen Menschen? Ja. Du kannst ja nicht aus jedem hier einen Olympia-Athleten machen. Also ich wäre zum Beispiel nicht so gut dafür geeignet, glaube ich. Und das heißt, wir haben schlichtweg gar nicht genug Talente, um die so zu verschleißen oder zu verbrauchen. Ja? Und ich habe mit der Sonja Boland gesprochen, das ist die National Wellbeing Manager am AIS, und die hat das ganz klar auf den Punkt gebracht. Man könne es sich ja hier schlecht gar nicht leisten, wenn es bei jemandem mal nicht klappt, nimmt man einfach so die nächste Person. Ne? Das geht hier nicht. Ja?
Finde ich einen spannenden Punkt, total. Wenn man so an die größte Sportnation, die Vereinigten Staaten, denkt, die haben ja eher ein anderes Modell, weil da einfach ein unglaublicher Talentpool ist.
Ganz genau.
Spannend, spannend. Das zwingt einen ja wirklich zum einem anderen Umgang mit Leistung. Mhm.
Ganz genau, zu langfristigem Denken auch. Ne? Ja. Athleten sollen eben nicht verschlissen, sondern erhalten werden. Und Boland sagte ganz klar, Sport ist ein Gewebe unserer Gesellschaft. Mm. Das ist jetzt nicht pathetisch gemeint, sondern eben sehr präzise. In keinem anderen Land ist Sport so tief verankert. Und insofern ist das wirklich was, wo wir müssen uns um die Menschen, die hier diese Talente mitbringen, auch kümmern. Ja,
ja, finde ich einen tollen Ausdruck. Sport ist ein Gewebe unserer Gesellschaft. Richtig, richtig toll auf den Punkt gebracht. Unglaublich. Und das merkt man ja auch gerade als Migrant hier in Australien, was für einen Stellenwert Sport hat und auch was das bedeutet. Also wie toll es ist, wenn sich dann unsere Kinder schon ganz früh in jungen Jahren wirklich dann bewegen und viel draußen sind. Also das ist natürlich super. Besonders auffällig, jetzt gehen wir zurück zu Olympischen Spielen, war in Paris der Erfolg der Frauen.
Mm, absolut. Also 13 der 18 Goldmedaillen, die gingen ja an Athletinnen, wenn du dich erinnerst. Und die Sportwissenschaftler beispielsweise, die ich vorher erwähnt habe, die diese Analyse gemacht haben, die betonen, dass mehr Medienaufmerksamkeit, gleiche Repräsentation, gezielte staatliche Förderung vor allem den Frauensport hier massiv gestärkt haben in Australien. Ja.
Gibt es dafür auch wissenschaftliche Unterstützung?
Die gibt's. Auch da gab es jetzt beim AIS eine spezielle Initiative, die hat man 2019 begonnen, die sogenannte Female Performance and Health Initiative. Und da wird zum Beispiel erforscht, wie jetzt verschiedene Faktoren wie der Menstruationszyklus, die Knochendichte oder eine Schwangerschaft die sportliche Leistung von Frauen eben beeinflussen. Hm. Und dieser Ansatz ist dann eben wissenschaftlich fundiert, wird ja untersucht. Und auch der verschafft natürlich Australien einen Vorsprung, den andere Länder dann erst langsam jetzt entdecken.
Ja, ja, wirklich spannend. Und was würdest du jetzt zusammenfassend sagen? Was macht Australien zu so einer, muss man schon sagen, Sportmacht für die Größe des Landes oder der Bevölkerung?
Nun, ich glaube, man muss ein bisschen auch nochmal breiter schauen. Es ist jetzt sicherlich natürlich dieser wissenschaftliche Aspekt oder diese besondere Förderung, die das AIS mitbringt. Aber es ist natürlich auch das Klima. Ja, bei uns kann sehr gut draußen trainiert werden.
Ja, ja.
Durch dieses oft ganzjährig angenehme Klima. Dann das Schulsystem. Ja, Sport wird hier von klein an gefördert.
Ja, toll.
Die Vereine
wirklich
und alles
toll,
auch. Ja.
Ja.
Bewegung ist hier fest im Alltag verankert. Dann auch das Ehrenamt, ja. Also viele Eltern engagieren sich dann für diese Sportarten auch, ja, und helfen damit. Und einfach natürlich auch eine Gesellschaft, die sportliche Leistung als Ausdruck nationalen Stolzes begreift, würde ich sagen.
Ja, und ich finde, das ist auch eine tolle Sache, dass da ja auch dann wirklich gute Leistungen auch einfach angesprochen werden dürfen und gefeiert werden dürfen. Und Stolz ist da ja nicht falsch am Platz. Das ist jetzt aber auch kein neues Phänomen.
Nein, das geht natürlich schon länger, ist jetzt natürlich mit Paris besonders präsent gewesen, aber schon 1962 hat das Magazin Sports Illustrated Australien als die beste Sportnation der Welt bezogen auf das Bevölkerungsniveau genannt, und mehr als 60 Jahre später lässt sich also dieses Urteil immer noch bestätigen. Es ist ein Ergebnis einer langfristig aufgebauten und systematisch gepflegten Sportkultur, würde ich sagen.
Tja, und das Land erntet immer noch die Früchte dieser Mühen. Barbara, ich danke dir vielmals.
Danke dir.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.